Der Schweizer Autor Charles Lewinsky war vor 3 Jahren mit der jüdischen Familiensaga Melnitz wochenlang auf der Bestsellerliste und hat weit über die Landesgrenzen aus für positives Echo gesorgt. Einen Namen gemacht hat er sich aber auch schon vorher als Ghostwriter für Harald Juncke oder als Autor unter anderem von der TV-Soap Faschenfamilie. Doch das Chamäleon Lewinsky hat auch als Liedtexter Erfolg gefeiert, zum Beispiel mit der Maya Brunner, ihrem Hit «Das kommt uns Spanisch vor». Mehr zu seinem jüngsten Werk als Märli-Verzähler gibt es nach dem ersten Stück Musik. Guten Abend auf Radio Lora. Die Leseohren besprechen den Monatsbuch 10 und eine Nacht von Charles Lewinsky. Ein Palast, ein König und eine Prinzessin, das ist die Grundausstattung von jedem Märli. Und auch im Buch von Charles Lewinsky fehlen die 3 Elemente nicht. Allerdings ist der Palast ein Hotel, das seine besten Zeiten schon längst hinter sich hat und wo die Mafia-Zimmer nur noch an dubiose Gestalten vermietet. So wie auch die ältere Prostituierte, die unsere Prinzessin ist. Der König ist auch nicht der Jüngste, ein verbrauchter Gangster und ehemaliger König vom Kiez. Der König ist der treueste Kund von der Prinzessin und kommt vor allem wegen der Geschichten, die sie ihm erzählt. Er ist kein angenehmer Kund. Gewalttätig und cholerisch ist er und er schlägt die Prinzessin, wenn ihm etwas nicht passt. Damit die Nächte nicht eine totale Tortur für die Prinzessin werden, erzählt sie jeden Abend eine Geschichte, um den Gangster in Schlaf zu lullen. 10 und 1 Nacht lang. In diesen Geschichten geht es immer wieder ums Überleben und den Tod. Gerade in der ersten Geschichte will sich ein Selbstmörder von der U-Bahn stürzen und wird von einem Passant gerettet. Weil er jetzt weiterleben muss, macht der Selbstmörder seinen Retter für sein Leben verantwortlich und nimmt nach dem seinen Platz ein, in der Ehe und im Beruf. So, bis der Retter sich dann selber umbringt. Es war einmal ein Mann. So ist der Anfang von allen Geschichten, ganz klassisch im Merliton. Doch was nachher kommt, spielt entweder in der Gegenwart, weit zurück in der Vergangenheit oder sogar in der Zukunft. Ob die Geschichte ein Happy End überkommt oder nicht, das hängt von der Laune vom König ab. Die Prinzessin ist da sehr flexibel und geht auf die Wünsche von ihrem Kunden ein. Das Lügen oder Erfinden von Geschichten ist ein weites Motiv, das gerade in verschiedenen Geschichten vorkommt. Zum Beispiel in der Geschichte vom russischen Immigrant, wo in New York den Touristen fantastische Geschichten zu den einzelnen Gebäuden erzählt, die man so in keinem Reiseführer finden kann. Obwohl jedes Kapitel und damit jede Geschichte eingebettet ist in ein Gespräch zwischen der Prinzessin und dem König, erfahrt man sehr wenig über die beiden. Die Prinzessin hat früher viel in verschiedenen Hotels übernachtet. Das hat ihren Beruf als Prostituierte so mit sich gebracht. Darum ist sie einigermaßen sattelfest, was die Bibel anbelangt, weil die liegt in allen Hotelzimmern. Außerdem ist sie weiter in der Welt herumgekommen als ihren Kunden. Der König hat in seiner Gangsterkarriere gefälschte Antiquitäten verkauft oder kennt Leute, die mit Drogen dealen. Gegen den Schluss hat er vermutlich sogar einen Mann umgebracht und interessiert sich vor allem dafür, wie er jetzt die Blutflecken wieder aus dem Polster vom Auto wegbringt. Doch im letzten Kapitel wird er zu einem Häufchen Elend, wo um sein Leben bangt, weil ihm der Doktor nicht kann sagen, was der schwarze Fleck auf dem Röntgenbild bedeutet. Als er nach der letzten Geschichte einschläft, verlässt die Prinzessin und läuft aus dem Hotel Palace davon in die Nacht. Ja, ich eröffne jetzt die Runde. Bei mir sind der Alain Moron und der Robert Czerny. Zuerst, wie üblich, gehen wir mal zu der Befindlichkeit. Wie war das gewesen, wieder mal ein Märli zu lesen, Alain?
Ja, ein Märli. Nein, ich habe schon lange ein Märli nicht gelesen. Ich habe noch nie ein Märli selber gelesen. Ich habe es zwar vorgelesen bekommen, aber selber nie ein Märli in die Hand genommen. Nein, es ist ein Buch, das man auf den Nachttisch legen kann und dann jeden Abend eine Geschichte daraus lesen. Und jede Geschichte ist etwa im Umfang von 5 bis 10 Seiten. Gerade richtig vor dem Einschlafen. Und ein paar Geschichten finde ich sehr toll, ein paar eher weniger, aber es gibt doch extrem skurrile Momente und überraschende Pointen. Und der ganze Rahmen, wo das Märli abspielt, ist auch sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, also für mich ist das Buch relativ klassisch ein, Kurzgeschichten. Eigentlich alle 10 bzw. 11 Kurzgeschichten haben mich eigentlich schon gepackt. Sie sind im klassischen Muster gestrickt. fängt die Geschichte an, es kommt irgendetwas Unvorhergesehenes daher, man ist erstaunt, teilweise völlig skurrile Geschichten, wie du gesagt hast, in der Zukunft, in der Vergangenheit, teilweise fast ein bisschen grotesk. Also ich habe eigentlich alle 10 bzw. 11 Kurzgeschichten sehr toll gefunden. Was ich eigentlich nicht so toll fand im ganzen Buch, oder was mir so ein bisschen schwerfällt, dunkel, ist so die Dramageschichte von der Prostituierten und dem König, also am Freier. Das ist so ein bisschen, da habe ich es so ein bisschen überlesen und irgendwie, also dort hat es einfach zu wenig Fleisch am Knochen gehabt für mich. Ich hätte mir jetzt dort mehr gewünscht, also auf dieser Meta-Ebene, dass dort noch mehr passiert, als nur, ja. Also was dort passiert, es passiert eigentlich überhaupt nicht auf der Rahmengeschichte. Das ist so ein mein Kritikpunkt eigentlich am Buch.
Gut, wir haben jetzt beide gesagt, die Märchen oder die Kurzgeschichten sind sehr unterschiedlich. Die Frage jetzt natürlich, gibt es da eine Lieblingsgeschichte?
Ja, es gibt eigentlich ein paar Lieblingsgeschichten. Also die eine, hast du erzählt, ist die mit dem Selbstmörder, wo dann sein Retter die Verantwortung vom eigenen Leben nimmt. Die ist sehr gut. Und dann gibt es noch eine Geschichte. Es gibt ein paar gute Geschichten, aber vielleicht darf noch die Geschichte von dem Reliquienhändler, wo ein gutes Geschäft macht mit Knochen, wo er dann verkauft und zeigt seinen Knochen von Heiligen. Und anschliessend wird er eben selber umgebracht und als Heiligen verkauft. Sehr lustige Geschichte. Aber auch, was ich auch noch lustig gefunden habe, ist der Mann auf einer Insel, der sich auf einer Insel verschanzt und dann von einer Briefbombe in die Luft gejagt wird. Also das Lustige ist immer einfach, es gibt so Wendungen, so Pointen, wo total überraschend sind und wo irgendwie die ganze Geschichte auf den Kopf stellen und sehr makaber, es hat so etwas wie Pulp Fiction, also dort, wo dann der Ganoven sagt, dass man mit Bachpulver kann Blut wegnehmen vom Sofa, das ist doch sehr, sehr strange und sehr, sehr unterhaltsam.
Also Lieblingsgeschichte, die eine hast du sicher schon erwähnt, die mit der Insel, die finde ich, die ist irgendwie so toll, weil sie in dem Sinn, wie soll ich sagen, man wartet irgendwie darauf, dass er irgendein Päckchen aufmacht, also es kommt eine Wahrsagerin zu ihm und sagt mir, in dem Päckchen steht, oder dann erfahrt er, wenn er stirbt, oder? Und die Wahrsagerin ist anscheinend irgendwie seine Kontrahentin gewesen, oder irgendeine, die ihn dann hätte umbringen wollen. Anyway, und man wartet die ganze Zeit auf das Päckchen aufmachen und es ist eine extrem spannende Geschichte. Was mich eigentlich auch, sehr spannende oder sehr so eine groteske Geschichte gedunkt hat, ist die Geschichte mit den zwei Köpfen. Also, und es fängt schon völlig straub an, es kommt ein Kind auf die Welt, wo zwei Köpfe hat. Also, kann man sich eigentlich schon gar nicht vorstellen, wenn man trennt dann den einen Kopf ab, damit der kann halt weiterleben, in einem normalen Umfeld, normal aufwachsen, normale Kindheit haben. Und er behaltet dann den zweiten Kopf in einer Flüssigkeit und der steht dann auf dem Nachttisch und schaut ihm eigentlich so mehr oder weniger beim Leben zu. Und irgendwann in dieser Geschichte kommt eben so wie der Kehrpunkt oder die Wende, wo sie wieder sozusagen den Kopf wechselt. Also es ist recht eine groteske Geschichte, aber mich hat sie recht gespannt gemacht. Ja, machen wir ein Stück Musik.
So, bei diesen Lieblingsgeschichten, die ihr euch ja nicht können kurz halten und euch nicht auf eine entschieden habt, ist es jetzt immer auch so ein bisschen um Mord und Totschlag gegangen. In den meisten. Und man hat eh schon gemerkt, es spielt die verschiedenen Geschichten. Reliquienhändler ist ganz klar eine Mittelaltergeschichte. Die anderen sind mehr so ein bisschen neuzeitlich. Es gibt aber auch Geschichten, die in der Zukunft spielen. Zum Beispiel die von dem Mann, der eines Tages irgendwann in der Zukunft aufwacht mit der modernen Matratzenvibration, die den Wecker ersetzt. Und seine Freundin hat einen Schreikrampf, der neben ihm liegt. Und es passiert ihm auf dem Weg zur Arbeit lauter Missgeschick. Das hängt vor allem damit zusammen, dass alles in der Zukunft von einem Chip gesteuert wird, den man unter der Haut trägt. Und über die Registration, die man auf dem Chip hat, ist man quasi, hat man Zugang zu seinem Auto, hat man Zugang zu den Läden, kann man das Billett zahlen in der Bahn, weil das wird direkt vom Konto abgebucht und kommt man eben auch durch den Eingang von seinem Büro. Der Mann, bei dem funktioniert das alles nicht mehr. Und zwar, weil das System, das den Chip steuert, ihn schon eliminiert hat. Und tatsächlich, wie es muss kommen, am Schluss von dieser Geschichte stirbt er. Jetzt, das ist ja so ein bisschen Science Fiction. Wo ist das Märli in dieser Geschichte? Das sind ja alles Märli. Robert, wo siehst du da, wo siehst du da den Zusammenhang?
Nicht. Also bin ich gerade ein bisschen befordert mit der Frage, wo ist das Märli? Wie bei einem Märli tendenziell nimmt es ein gutes Ende. Bei dieser Geschichte nimmt es ja kein gutes Ende, sondern er stirbt ja am Schluss. Und es ist eigentlich eher, ich habe es eher so ein bisschen als Kritik angenommen oder so ein bisschen an das. Es ist, sind alles Marionetten, die wie irgendwie ferngesteuert werden von einem grossen System. Man erinnert an Filme wie irgendwie Matrix oder so, teilweise. Also nicht nur bei dieser Geschichte übrigens. Wo eigentlich die Realität an sich gar nicht real ist, sondern eigentlich gibt es ein Überhirn irgendwo, wo alles fernsteuert. Das ist so ein bisschen das, was ich aus der Geschichte rausgenommen habe für mich. Aber vielleicht, Alex, siehst du ein Märli irgendwo?
Ja, ich weiss eigentlich gar nicht, was die Definition von einem Märli ist, aber ich weiss auch, dass ein Märli immer also ein bisschen eine Moral hat, oder? Ist das richtig? Genau. Und eigentlich ist es ja in dem Fall klar, oder? Dass die Zukunft nicht nur gut verheißt, vor allem mit diesen Chipkarten. Vielleicht ist auch, ist ja lustig, mir ist ja ein Sinn gekommen, bei der SBB gibt es also einen Versuch, dass man eben so Chipkarten auch als Billett kann brauchen. Das heisst, man läuft nur in den Zug rein, also steigt in den Zug rein und dann hat es so Sensoren links und rechts. Und die sind dann wie dann beim Aussteigen, wirst du wie registriert und kommst dann Ende Monat kommst eine Rechnung über, sie wissen, dass du dann am Montagmorgen mit der S5 gefahren bist oder mit einem Zug gefahren nach B. Also bist du dann so wie registriert. Vielleicht hat er das ein bisschen auf die Chippe genommen, vielleicht auch der biometrische Pass, oder, wo da auch ein bisschen problematisch ist, aber ich habe die Story eigentlich noch lustig gefunden, mit dieser Chipkarte und halt die Tatsache, dass er gar nicht existiert. Und dann er taucht auch dem Arbeitsplatz auf und keiner kennt ihn. Also die Identifikation läuft dann halt nur über die Chip und die Registrierung und wenn du das verloren hast, dann bist du ein Nobody.
Ja, aber ich meine, für mich macht die Geschichte, also rein von der Logik her, geht es ja für mich nicht auf. Also wieso erinnert sich jetzt die Menschen nicht mehr daran, dass also jemand, der es tagelang miteinander zusammengeschafft hat und auf einmal erinnert nur der Chip, das einem sagt. Also, sind die Menschen ferngesteuert? Das ist eine Frage.
Ja, es ist natürlich es ist ja überzogen, oder?
Ja, natürlich.
Es ist ja überzogen, aber das mit diesen Chips ist ja wirklich so. Du hast ja viel von diesen Chipkarten, oder? Und mit einem Chip hast du irgendwie kannst du Geld rauslassen, hast Zugang, hast Sensoren. Also, und dass du dann halt dann kein Chip hast, dass du auch nie reinkommst und dann halt auch, dann, da, wenn du ein bisschen zuspitzt, ist halt auch niemand mehr bist, oder? Und dann nicht mehr wahrgenommen wirst.
Also, der ganze Schluss ist ja die Ironie dann sogar noch so weit, dass sogar der Leichenwagen schon parat ist, wo er dann endlich stirbt, wo er über die Straße geht. Weil auch der Leichenwagen hat gewusst, der ist eigentlich tot, wir haben den Auftrag, den jetzt zu holen. Also, es ist wirklich bis zur letzten Sekunde ins Leben dann gesteuert.
Ja, aber das System hat in dem Sinne aber einen Fehler gehabt.
Natürlich hat das System einen Fehler gemacht.
Also,
das System hat ihn quasi zuerst sterben lassen, bevor der Mensch gestorben ist. Er ist zeitlich ein bisschen verschoben. Mhm. Um einen halben Tag hat sich das System geirrt.
Ja, Systemfehler. Passiert immer wieder, wenn man einen Kompi einschaltet. Ich komme wieder so ein Melodic System Error.
Gut. Ein Thema, das ich auch gerne anschauen möchte, ist das erfundene Leben. Also das ist ja wie die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte. Die Märli-Erzählerin erzählt auch Geschichten, wo drin Leute vorkommen, die das Leben erfinden. Es gibt da zwei Müsterli. Das eine ist, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, der russische Einwanderer in New York, wo seine Touristen, die er auf dem Schiff umführt, jedem eine andere Geschichte erzählt zu den Gebäuden, die man da sieht. Und natürlich zu jedem eine passende Geschichte. Eine, die er braucht und wo dann so zu ihm passt. Und die andere Geschichte, wo das Märli erfinden, oder das Geschichte erfinden eine Rolle spielt, ist der Erinnerungserfinder, wo sich am Schluss dann in seine eigene Traumfrau, die er erfunden hat, verliebt. Ich finde das auch noch ganz interessante Sache. Also wie kommt man zu dieser komischen Perspektive vom plötzlich in der eigenen Geschichte aufwachen, alle.
Ja, es gibt doch, man sagt doch, eine schöne Lüge ist besser als die Wahrheit oder irgendwie so. Und dann sagt man auch, dass die Wahrheit gar nicht existiert und nur konstruiert wird von uns allen. Und dann ist halt ein Reisebier, der halt an der Wahrheit ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen umdreht, halt interessanter als einer, der einfach trocken erzählt, was ist oder was nicht ist. Wobei, was ist und was nicht ist, ist ja eh immer sowieso auch ein bisschen eine Lüge. Also, was ist schon die Wahrheit? Ich finde auch, er tritt das halt in dieser Geschichte darauf die Spitze, oder? Was ist denn die Wahrheit? Was existiert nicht? Der Mensch geht immer von sich aus, dass er nicht lügt oder dass er ein ehrlicher Mensch ist. Gibt es das überhaupt? Gibt es ehrliche Menschen? Also, das finde ich eine sehr schöne Geschichte, das mit der konstruierten Frau. Und sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein zu dem Thema. Also eben
es ist auch, wie du gesagt hast, es ist Entertainment irgendwo. Es ist Ablenken von der tatsächlichen, also sich eine Vergangenheit konstruieren, kann gut tun. Wenn man eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Also,
ja, aber das macht ja jeder von uns ein Stück mit. Also weißt du, wir schrauben ja alle an unserer eigenen Lebensgeschichte umeinander und das muss auch so sein. Ich meine, man ist vom Psych vom Menschen ein bisschen darauf angelegt, dass er auch ein bisschen lügt zwischendurch. Aber das mit dem Reiseführer, das ist ja noch lustig, die Geschichte. Ist auf dem Hudson hin und her gefahren und hat dann gemeint, ich komme nach Russland. Und das ist doch, ja, letztendlich spielt doch viel im Kopf ab und
die Geschichte ist auch lustig, dass er hat ja früher, als er jung war, hat er allen immer etwas vorgespielt, Geschichten erzählt und nachher kehrt es ja, nachher tut man immer eigentlich etwas vorgaukeln, dass man ihn quasi seine letzte Reise, die er sich so gewünscht hat, quasi noch einmal in seine Heimat Russland kommen, spielt man ihm einfach quasi vor und fährt ein bisschen auf dem Hals, weil er blind ist, weil er nicht mehr nichts mehr kennt, spielt man das irgendwie vor. Es ist eine schöne Wendung irgendwo in dieser Geschichte.
Und er kann ja dann An dem letzten Tag, wo man dann findet, so, jetzt haben wir das Spiel lang genug gemacht, wo ihm dann sein Sohn sagt, so, wir sind jetzt in Russland angekommen, da kann er dann sterben in seinem Liegestuhl. Also selig an dem Ort, wo er wollte, ist er dann geistig angekommen. Also es ist wie eine Reise zurück, wo einfach im Kopf passiert und gar nicht mehr real, weil es real gar nicht mehr wird gesehen. Es geht so ein bisschen um das Leben in dieser Welt.
Ja, und er tut sich so nicht selber auch zwischendurch etwas vorgaukeln, das vielleicht nicht unbedingt der Realität entspricht. So. Also ich meine, das gehört ja zum eigenen Ego, dass man sich zwischendurch halt, wenn dich ja nur unterschätzt ist, wenn nur immer auf das schaust, was tatsächlich, das kann einem ja vielleicht auch zermürben, oder? Also,
wir haben sicher
immer ein bisschen eine überhöhte Vorstellung von, dass man jetzt wirklich ein perfekter Job ist, dass man ein super Hobby hat, dass man, was auch immer, oder? Das tut man sicher auch ein Stückchen da etwas vorgaukeln, wenn es dann nicht unbedingt der Realität entspricht und gleich auf eine Art und Weise dann zufrieden ist mit seiner Situation, die man aber irgendwie wahrscheinlich nur so ein bisschen im Kopf zusammen konstruiert hat.
Also die zweite Geschichte, die wir jetzt da immer auch noch davor reden, ist ja die von dem Erinnerungserfinder. Und ich finde, das fängt sehr schön an. Er fängt ja seine Karriere an als einer, der Alibis erfindet. Für Männer, die ihre Frauen betrügen oder umgekehrt. Und denen so ein lückenloses Alibi verschafft, indem er auch Telefonnummern herausfindet oder Quittungen organisiert von diesen Orten, wo sie anscheinend gewesen sind, in der Zeit, wo sie sich da ganz neu mit anders vergnügt haben, was ja dann eben geheim bleibt. Und das findet er dann aber zu langweilig. Nur Alibis erfinden und er fängt dann an, den Leuten eine Vergangenheit zu schenken, die sie so nicht hatten. Also auf Bestellung, das fängt an mit einer alten Frau, wo sie jung war, einen alten Mann geraten hat und irgendwann merkt, dass sie ihr leidenschaftliches, abenteuerliches Liebesleben nie gelebt hat und das aber eigentlich gern hat. Und er erfindet ihr dann Erinnerungen an eine Liebschaft, an einen Liebhaber, den es nicht gibt. Und er erfindet dann all die Briefe, die sie dann hat. Und sie glaubt dann dran und hat dann quasi, stirbt dann mit der Erinnerung an ein erfülltes, abenteuerliches Liebesleben, wo sie sich eben von dem Erfinder hat quasi gekauft. Und tricky wird es dann, wo auf den Erfinder eine junge Frau zukommt, die findet, er sei schuld an ihrem Dilemma. Und dort kommt dann das grosse Problem, er hat für zwei Männer die gleiche junge, attraktive Frau erfunden, die sie anhimmelt. Und die Frau, die ist jetzt im Dilemma, weil sie in zwei Geschichten vorkommt. Und nicht recht weiss, wie. Und ja, er muss sie dann retten. Und dort wird es dann eben, das ist leicht absurd oder surreal.
Blöd gelaufen. Ja, aber was, ich meine, das gibt wirklich, ich habe das gelesen, es gibt einen Dienstleister, es gibt einen, der hilft dir, so Affären so ein bisschen wie zu vertuschen. Also, das ist so wie ein, ich habe das mal gelesen als Angebot, oder?
Wieso weißt du so etwas?
Ja, das liest man doch so in 20 Minuten oder so, so ein schräger Typ, und das ist eigentlich noch lustig, auf der anderen Seite auch ein bisschen tragisch, oder?
Ja gut, wenn er das eine super macht und natürlich alles denkt, oder?
Klar, wenn Geld kannst du ausmachen, ist alles, muss die Marktlücken auch mal suchen, oder?
Aber eben, was du gesagt hast, das Surreale, das ist wirklich die Stärke vom Buch, dass und den Kunstgriff macht er eigentlich fast bei jeder Geschichte, dass er auf einmal ist die Fantasiewelt von einer Figur wird auf einmal real oder umgekehrt oder ganz komisch, Ebenen fangen sich an zu verwischen und so, und es entstehen skurrile Geschichten daraus. Das ist, glaube ich, wirklich die Qualität von dem Buch, würde ich jetzt mal so als Statement sagen.
Ja, lassen wir das als Satz stehen, lassen wir ein Stück Musik. So, wir sind wieder zurück bei den Leseohren. Heute besprechen wir das Buch 10 und eine Nacht von Charles Lewinsky. Wir sind vorher ein bisschen abgeschweißt bei verschiedenen von diesen 11 Kurzgeschichten oder Märchen, wie man auch wollen. Fast so philosophisch sind wir geworden bei der Frage, was ist Erfindung oder wie fest erfinden wir unser eigenes Leben? Wir können gerade ein bisschen weiter philosophieren. Die letzte Geschichte ist eine, die uns auch nochmal in eine spezielle Welt oder Sphären oder wie sagt man dem, in ein Paralleluniversum bringt. Und zwar geht es um einen Mann, der vom Arbeiten heimkommt und anstatt mit der U-Bahn noch die 3 Stationen zu fahren, geht er zu Fuß, merkt unterwegs, dass er ein bisschen ein Hüngerli hat, sieht auf der anderen Strassenseite ein Restaurant, läuft über die Strasse und sitzt im Satz, wo er denkt, ich habe Hunger, landet er an einem anderen Ort, wo es plötzlich ganz anders aussieht. Was für ein Paralleluniversum haben wir da angesteuert in dieser letzten Geschichte, Robert?
Also, vielleicht noch vielleicht vorausgenommen, wie die Geschichte anfängt. Also, sie fängt ja eigentlich schon vorher an, und zwar kommt der Kunde, also der Freier, der König, ist irgendwie irgendein Fleck auf dem Röntgenbild ist entdeckt worden, wo man vermutet Krebs und so, und er kommt wirklich so ein bisschen leidplagt zu der Prinzessin und sie erzählt ihm genau die Geschichte, oder? Das ist nochmal ein bisschen Ausgangspunkt. Und ich habe vorher schon erwähnt, Matrix ist mir ein paar Mal irgendwie so ein bisschen im Sinn gekommen oder einfach so schwupp, jetzt kehrt man die Realität um und jetzt ist man quasi auf der anderen Seite von einem Spiegel und jetzt genau da sind wir irgendwie auf einmal im Jenseits. Also man merkt es zwar nicht sofort, sondern man, zuerst mal ist einfach alles leer und so und schaut sich ein bisschen Gegend an, es ist irgendwie niemand auf der Straße, es ist überhaupt niemand irgendetwas, es hat Fabrikhallen, und dann kommst du mal in so eine Fabrikhalle rein und es sind ganz viele Leute, die irgendwie im Bett liegen und irgendwie am Sterben sind, beziehungsweise einfach irgendwie mit einem Beatmungsgerät dort vor sich anschnaufen, aber sonst nichts machen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Hallen, wo irgendwie schmerzplagte Menschen, wo dort die ganze Zeit schreien. Und der Clou von der Geschichte ist ja okay, dass quasi im Jenseits fühlt man sich genau so wie in dem Moment, wo man stirbt. Und eben geht es relativ gut, weil er hat einfach ein bisschen Hunger gehabt und das begleitet ihn jetzt durch das ganze Jenseits, weil er immer ein bisschen Hunger hat, aber eigentlich sonst nicht viel, sonst geht es ihm eigentlich gut. Ja, das ist so ein bisschen wie das Surreale von dem, also von der...
Eine schreckliche Vorstellung. Man fühlt sich im Jenseits, also für den Rest von dem, was nach dem Leben kommt, so wie in dem Moment, wo man stirbt, stell dir mal vor, Alain.
Ja, das heisst natürlich, dass auf deinem Lebenshöhepunkt müsstest du eigentlich irgendwie so ein Hirnschlägli oder so, oder irgendwann vom Berg runtergehen oder einen deftigen Skiunfall machen und dann hast du auch im Jenseits super Voraussetzungen für ein segnungsreiches Leben. Das ist... Etwas Fazit von der letzten Geschichte. Ist das richtig? Ist das so einfach?
Das ist eine mögliche Deutung, oder?
Hey, es ist natürlich so, als Leser erfährst du nicht von Anfang an, dass er in die Sehnsucht hineintrampelt. Das kommt dann erst so mit der ersten Geschichte, oder? Ist ja so, es steht ja nicht am Anfang von der Geschichte, sondern man erfährt es dann so beiläufig.
Und das ist ja die einzige Geschichte, wo es ja wie so ein bisschen zugab. Bei einem Konzert, das ist die Zugabe, aber es ist die einzige Geschichte, die eigentlich keine Pointe hat, also die eigentlich nicht, sich nicht auflöst in dem Sinn, oder nicht wie die Moral fehlt von der Geschichte.
Ja, es ist natürlich dann so, dass der Ganove da natürlich dann sauer wird, oder? Weil die Botschaft der Staaten, glaube ich, hat die Botschaft von der anderen Geschichte nicht verstanden, die versteht er, oder? Und sie verdünnisiert sich ja dann auch und hat am Schluss ein klares Statement in den Raum gesetzt. Und es wird wahrscheinlich auch das Ende sein von der Kundenbeziehung. Ob jetzt der andere stirbt oder nicht, ist ja am Schluss noch ein bisschen offen gelassen.
Es ist ja eigentlich auch das Ende von der Geschichte offen, weil sie hört einfach dort auf erzählen und grinst vor sich an und es steht, sie hätte gewusst, wie die Geschichte noch weitergeht. Und der König, der schläft einfach irgendwann mal ein. Und das ist der Moment, wo sie dann den Raum verlässt und ihren Palast, das Hotel Palace verlässt und in die Nacht rausgeht und man weiss nicht genau wohin. Wir haben es vorher erwähnt, diese Message hat der König verstanden. Es sind 10 und 1 Geschichte erzählt, ad hoc, erfunden, für den Kunden zugeschnitten. Das heisst ja, dass eigentlich die Geschichten alle interaktiv passieren. Merkt man von dem etwas, wenn man das Buch liest, Robert?
Ja, man merkt schon. Ich finde es dort einfach so ein bisschen schwach gestrickt in dem Buch. Ich finde, dort hätte man durchaus das Potenzial gehabt, um noch viel mehr irgendwie Verknüpfung zwischen der einen Geschichte, also der Rahmengeschichte, wo quasi all die kleinen Geschichten drin stattfinden oder erzählt werden, mehr irgendwo so ein bisschen Schnürli zu knüpfen zwischen eben der Rahmengeschichte. Finde ich ein bisschen schwach, aber natürlich, es hat sich ein Element, also je nach Gefühlslage vom Kunden, erzählt sie ihm irgendeine Geschichte, die dann mehr oder weniger darauf passt oder irgendwo ihn auch besänftigt. Schlussendlich, wieso erzählt sie mir die Geschichte, ist ja, dass mehr oder weniger ihn irgendwo zu unterhalten, abzulenken, vielleicht auch irgendwie von seinen Gewaltausbrüchen irgendwie nicht mehr zu spüren. Also, es gibt durchaus durchaus Elemente, die da drin vorkommen.
Ja, ich würde sagen, ja, die Dialoge, die so, sind nicht gerade das Highlight vom Buch. Sind ein bisschen Stereotyp. Also er lässt ja immer so ein bisschen das gleiche Zeug raus und sie geht dann nicht gross darauf ein und mit der Geschichte weiterfahren. Wahrscheinlich ist das auch so vorgesehen. Also es ist ja nicht da der Typ da, der Freier ist ja nicht, einer, wo dann wirklich schnallt, was in der Geschichte los ist. Oder einfach nicht offensichtlich schnallt, was los ist. Aber es ist sicher ein bisschen die Schwäche vom Buch, die man kritisieren kann. Dass die Dialoge gar nichts so ein bisschen aufgesetzt wirken und nicht sehr einfallsreich daherkommen.
Aber ich finde, man erfahrt, also, ihr habt jetzt beide ganz klar gesagt, das ist der Schwachpunkt von dem Buch. Ich gebe da bedingt recht. Ich finde aber, wenn man genau hinschaut, erfahrt man doch noch einiges über die beiden Persönlichkeiten, vor allem über sie. Das ist eine alte Frau, die ihr Leben lang Prostituierte war. Sie ist wahrscheinlich nicht mehr dick im Geschäft. Sie ist auch nicht in einem Edellokal angekommen, sondern eigentlich in einer ziemlich verfallenen Abstiege und muss sich von einem ekelhaften Kerl wie da der König quasi als Kund halten. Aber ich finde, die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt und was so zwischen den Zielen über sie erzählt wird, finde ich, ist sie doch recht eine spezielle Frau. Also sie ist eine, die in der Welt herumgereist ist. Sie ist eine, die sich in verschiedenen sprachlichen Niveaus kann ausdrucken, also wenn sie zum Teil Wörter braucht, die der König nicht versteht, weil er halt ein bisschen einfach gestrickt ist, dann muss sie es ihm nochmal übersetzen auf einfache Gassensprache. Also sie kann das Tanzen zwischen den verschiedenen Genres und zwischen den verschiedenen Sprachen. Ich finde, das ist eigentlich, man fragt sich die ganze Zeit, warum tut sie sich das an mit dem grausamen Typ, oder? Wieso lässt sie sich von dem die ganze Zeit ginten und schlagen und sonst wie verletzen, warum macht sie das?
Ja, ist wahrscheinlich auch ein kleiner Job, also sie möchte Kohle verdienen, ist aber nicht mehr die Jüngste, es steht am Anfang vom Buch in dem alten Hotel Palace. Sie ist übrigens nicht alleine dort, sondern es hat dann so ein bisschen Dauermieter, die wahrscheinlich auch so ein bisschen schräge Gestalten sind. Und dann so ein bisschen junge Prostituierte, die wahrscheinlich ein bisschen da den Markt strittig machen. Also sie wird so ihre älteren Stammgäste haben und wahrscheinlich sind dann beide nicht mehr so fit, um jedes Mal in die Pfanne zu steigen. Und dann wird sie sich überlegt haben, ja, ich möchte meinen Job gleich weitermachen, was kann ich denn denen bieten? Und dann hat sie halt die Begabung, dass sie sehr gut Geschichten erzählen kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie die logische Konsequenz. Ja, wenn es dann nicht mehr klappt im Bett, dann kann ich gleich noch meine Kunden auf eine andere Art und Weise unterhalten.
Ja, aber ich denke, als Geschichtenverzählerin müsste man sich ja eigentlich auch angenehme Kunden können an Land ziehen.
Gut, aber das ist einfach ihre Geschichte, oder ihre als Prostituierte, die halt aus dem Umfeld, also ja, fast nicht rauskommt, oder?
Also das, wenn ein angenehmer Kunde, wenn er seinen Treff da so kommt, das ist ja nicht der Rudi Gerste, der da vor einer Kinderschar kann ein schönes Märchen erzählen. Die Märchen sind ja auch nicht gemacht für angenehme Kunden, sondern das ist doch auch das Bild, oder, dass die Alten, die Prostituierte in dem Palast mit dem schleimigen Typ da, wo sich da macho-mässig in Szene setzt, ist doch, man kann sich eigentlich nicht anders vorstellen. Also ich kann mir sie nicht vorstellen, in einem Gemeinschaftszentrum von einer Kinderschar da Märchen erzählen.
Ja, und von die Art von Märchen, also teilweise, so schwierig verständlich, also jetzt würde ich mal sagen, für Kinder. So.
Tatsächlich. Für Kinder, ja. Gut, wir lassen noch mal ein bisschen Musik. Willkommen zurück bei den Leseohren auf Radio Lora. Heute besprechen wir das Buch 10 und eine Nacht von Charles Lewinsky. Wir haben jetzt die 11 Geschichten mehr oder weniger durchleuchtet. 2 fehlen noch ein bisschen, und zwar die, wo es ums Zaubern geht. Es gibt 2 Geschichten. In der einen kommt ein Flaschengeist vor, wo ganz klassisch ein Flaschengeist, wenn man den findet, dann hat man 3 Wünsche zu gut, also der kann zaubern. Und die zweite Geschichte, dort geht es um einen jungen Mann, der schon als Baby merkt, dass er zaubern kann. Und mit dem irgendwie muss zu Schlag kommen. Das sind jetzt also typische Märli-Elemente. Merkt man da einen Unterschied? Ist es da anders? Wird da die Geschichte mehr Märli-mässig als bei diesen doch eher harten Themen, wo es um Leben und Tod geht, Robert?
Was soll ich sagen? Mehr Märli-mässig? Ja, natürlich hat es genau die Elemente jetzt da mit der Flaschengeschichte. Also, er macht Ferien in Marokko, Pauschalreise, kommt, das ist so ein verschrobener, verdruckter Typ, kein Kollege, kein nichts, kommt immer ein bisschen die Arschkarte, hat immer ein bisschen die Arschkarte gezogen. Und, ja, der kommt jetzt hier und auf einmal, also, und da gibt's irgendwie am Strand, gibt's so Werbeflaschen, da kommt da so eine über und so. Und da fängt irgendwann mal an, die Flaschen mit dem Reden, auf Arabisch, oder, genau, auf Arabisch fängt sie mit dem an reden.
Altpersisch.
Altpersisch, genau. Und aber er denkt, das ist nur so ein Werbegag, quasi, ja, als Einladung für irgendeine arabische Nächte, oder irgendeine so eine Show, wo es dann irgendwo gibt. Auf jeden Fall, lange Rede, also er geht dann auch die Show besuchen und so. Aber er merkt irgendwann mal, dass er wirklich so eine Zauberflasche oder so ein Genie drinnen ist, wo einem dann die 3 Wünsche erfüllt. Und dann macht er aber die Flasche nicht auf, sondern finde ich, man muss sich jetzt erst überlegen, was für 3 Wünsche. Oder ich meine, es ist,
also er hat schon einen Vorabwunsch, oder?
Vorabwunsch, dass er natürlich irgendwann mal Altpersisch versteht und den Genie versteht. Einen hat er schon verspielt. Kommt er nach langen Verhandlungen wieder zurück über, also er hat immer noch 3 Wünsche. Aber er kann sich einfach nicht entscheiden. Also er ist einfach nicht so der, viele wünschen sich dann ja irgendwie viel Geld oder eine schöne Frau oder ein Auto, was auch immer. Er weiss eigentlich nicht so genau, was er will. Und hadert und studiert und lässt die Genie einfach aus der Flasche raus. Und nimmt halt die Flasche mit heim. Weil er hat sich immer noch nicht entschieden, und was passiert? Okay, die Flasche ist irgendwie Salzkulturgut, es wird konfisziert am Zoll und am Schluss hat er wieder nichts. Also, Moral von der Geschichte.
Stimmt eben nicht. Er hat nicht nichts. Erstens kann er altpersisch, das hat der Gino nicht wieder können. Zweitens ist er seit dem Moment, wo er die Flaschen im Sack hat, läuft er wieder Oberking durch die Straße, grinst, strahlt, alle Frauen flirten mit ihm. Er ist der absolute Mr. Erfolgreich, nur weil er weiss, dass er die Zauberflaschen im Gepäck hat. Und zurück zu Hause kommt zur Stelle über als Professor für Altpersisch. Also ich finde, so schlecht
aber
ist der Gino nicht.
Aber
ich
weiss immer noch, nein, also eigentlich, ja, ja, ja. Aber er hat es schon verseitet. Also,
aber er war von Anfang an ein Loser gewesen. Aber er hat für den Loser doch einen recht guten Deal gemacht.
Ja, natürlich, es ist irgendwo ein Happy End. Also klar, der Merli Charakter vom Happy End, irgendwo ist er da und...
Also er kommt Miss Universum nicht über, das ist ja, das hat der König schon vom Anfang von der Geschichte gesagt, also wenn der Loser am Schluss noch die schönste Frau bekommt, dann gibt's Haue,
oder? Miss Universum hat er nicht bekommen und das Merli ist trotzdem.
Und der Zollbeamte, die hat nachher im Lotto gewonnen und die schönste, der muss den Miss Universum heiraten, der die Flasche kompliziert hat. Gut, das ist jetzt die eine Merlin-Geschichte. Die andere, die ich vorher angesprochen habe, der Mann, der Zauber anlegen kann. Ist das ein Merlin?
Jetzt willst du mir noch Seil legen.
Nein.
Ja, klar ist es auch ein Merlin. Es ist ja, sind ja 11 Merlin in diesem Buch. Das sind nicht meine favorisierten Geschichten, aber es geht ja, in dieser Geschichte geht es ja darum, dass einer so ein Talent hat, der kann zaubern. Und er hat auch ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil er einfach auch nichts daraus macht, aus seiner Begabung, oder? Und dann am Schluss im Zirkus endet, glaube ich.
Ja, aber was macht er im Zirkus?
Im Zirkus tut er da Zigarettenstummel auflesen, da, wo zwischen die Bänke runtergehen und eigentlich mit dem Zauberer dann macht er nichts daraus. Also, ist eigentlich kein Happy End, oder? Also gut, er ist happy, vielleicht ist das... Ist das ein Happy End, wenn er happy ist, aber eigentlich aus seinen Fähigkeiten nicht groß. Da habe ich jetzt so eine umwerfende Story gefunden. Also, das war so ein bisschen Harry Potter gewesen.
Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht Harry Potter, sondern es ist wirklich einer, der, du hast vorhin gesagt, Arschkarte im Leben hat, er ist unbeliebt, weil er kann sich alles, es ist langweilig. Alles, was er will, kann er sich anzaubern. Und es endet ja damit, dass er sich auch das Essen zaubert und nicht mehr weiss, wie Brot schmeckt. Von Luther sich das können zaubern, muss er dann nachher wieder in den Bäck frisches Brot posten, damit er wieder weiss, wie das schmeckt. Also, zaubern macht nicht glücklich. Und insofern ist er nachher tatsächlich glücklich, wo er bei dem Zirkus eine andere Arbeit kann machen, wo es überhaupt nicht ums Zaubern geht.
Ja, aber er hat können etwas aus seiner Fähigkeit machen, wie der Anlass sagt. Also, quasi vielleicht etwas, wo über dem Zaubern steht. Also, jeder Mensch hat irgendwelche Fähigkeiten, und manche sind mit ihren eigenen Fähigkeiten überfordert. Das kann sein, also dass sie nicht können umsetzen, weil sie einfach zu gross und mehr belastet sind als ein Segen.
Nein, ich denke, das ist also die klassische Zauberlehrling-Geschichte. Der gute Mann will dann tatsächlich einmal im Leben, ist ihm wichtig, dass er etwas kann beeinflussen mit seinen Zauberkünsten, weil er nämlich in der Bäckerei, wo er hat müssen wieder ausprobieren, wie Brot eigentlich schmeckt, sich in die Verkäuferin an der Theke verliebt und die dann einlädt und ihr noch vorgeben, er hätte tolle Freunde und er macht ein ganz tolles Fest und er muss sich dann für das Fest tatsächlich Leute organisieren, muss halb Hollywood tolle Schauspieler einfliegen, zaubert sich, weiss Gott was für eine tolle Villa mit Einrichtung und Zeug und Sachen, mit dem Resultat, dass die gute Verkäuferin aus der Bäckerei am Schluss mit irgendeinem Filmstar im Bett landet und nicht mit ihm. Also die Geister, die ich rief, das hat er voll nicht im Griff und ich glaube, niemand von uns hätte das. Insofern ist es eben ein Sagen, dass wir nicht können zaubern.
Ja gut, also ich meine, jetzt holst du es jetzt gerade extrem in unsere Realität hinein. Natürlich, es kann ja niemand zaubern, also da sind wir uns ja einig, oder?
Was meinst du?
Aber, ja, jetzt, also... Eigentlich sitzen wir auch nicht im Lora drin, sondern auf einem anderen Planet und diskutieren über Charles Lewinsky.
Das ist immer alles eine Ansichtssache, wie du das dir vorstellst.
Genau. Ja, also...
Gut, also ich denke da, wenn wir nachher weiter diskutieren bei einem Glas Bier oder so. Ich würde sagen, wir kommen zu der Schlussrunde. Da wird jeweils eine Empfehlung abgeben. Gibt es jemanden, der das Buch unbedingt lesen sollte? Wenn ja, wo und warum, alle?
Oh. Ja, ich würde jetzt als Netzbuch Buch bezeichnen, wo sicher auch passt, wenn man ein bisschen Stress hat und nicht sehr viel Zeit zum Lesen möchte aufwenden und erst vor meinem Bett geht, am Abend auf dem Sofa als Geschichte lesen, dann ist es ideal. Ich habe gerne einen Roman, oder, wo dann auch so ein bisschen, ja, halt ein Roman oder mit einer Geschichte, aber es ist ein Stipptops-Buch und erstaunlich, was der Mensch Charles Lewinsky so jetzt fast in seinem Seniorenalter noch für eine Buchkarriere macht. Ist eigentlich noch erstaunlich, dass man ja sagt, lebenslanges Lernen. Und was ich immer habe lesen wollte, wäre Melnitz. Und vielleicht können wir mal Literaturclub mal nach der Sommerferien dazu.
Das hat aber ein bisschen mehr Seiten als 200. Das ist wirklich dick.
Ja, das müsste ich mir dann schon überlegen. Aber wäre ich sicher bereit dazu, wenn ich ein paar Wochen Zeit hätte.
Das ist eine Ansage. Ich freue mich. Ich muss das eben rumdrehen. Ich meine, zuerst mal, ich habe das Buch zu Weihnachten bekommen. Daher ist es auch da bei uns im Literaturclub gelandet.
Von wem haben wir den fragen?
Von einer Bekannten.
So, ja gut, das ist jetzt so, könnte irgendjemand sein, oder? So,
Und dann bin ich zuerst mal erstaunt, weil es wahrscheinlich für mich so etwas an Weihnachten, also das hat zuerst, also...
Was kann viel von dir mitteilen, Jenny?
Das steht da gar nicht zur Diskussion. Nein, ich bin einfach erstaunt, ich hätte jetzt das vielleicht nicht an Weihnachten geschenkt, oder finde jetzt nicht unbedingt so, Aber ich finde, es lohnt sich wegen der Geschichte. Ich würde es sehr wahrscheinlich weiterempfehlen, auch rein, weil es sich relativ schnell liest und das hat man relativ schnell weggelesen und also, ja, wieso nicht?
Gut, dann schließe ich da die Runde. Ich empfehle das Buch natürlich auch weiter. Und zwar aus ähnlichen Gründen wie der Alain. Es ist tatsächlich sehr schön, 10 und eine Nacht lang vor dem Einschlafen noch eine Geschichte zu lesen. Und auch wenn man sehr müde ist, die schaffen noch und lohnen tun sie sich alleweil. Also von daher, ein super Geschenk für Leute, die viel beschäftigt sind. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 27. Februar. Die wir im Studio mitdiskutiert haben, der Robert Czerny und der Alain Moron. Mein Name ist Eva Schlesinger.